NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Peter Stein. Guten Abend. Und das sind einige unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Trauer um Richard von Weizsäcker. Der ehemalige Bundespräsident ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Aufatmen in Rom. Italiener einigen sich im vierten Wahlgang auf einen neuen Staatspräsidenten. Diskussionen in Bremen. Die AfD beschließt auf dem Bundesparteitag neue Führungsstruktur. Und Ende der Winterpause. Fußball-Bundesliga startet mit reichlich Toren in die Rückrunde. Er war der erste Bundespräsident im wiedervereinigten Deutschland. Ein charismatischer Politiker, in der ganzen Welt angesehen und geschätzt. Und Richard von Weizsäcker war ein hervorragender Redner, der das politische Klima in Deutschland maßgeblich verändert hat. Heute ist der ehemalige Bundespräsident im Alter von 94 Jahren gestorben. Jan Menzel.
Allein das Wort ist dem Staatsoberhaupt gegeben und Richard von Weizsäcker wusste es wie kaum ein Präsident vor und nach ihm zu nutzen. Seine Ansprache zum 8. Mai 1985, dem 40. Jahrestag des Kriegsendes, gehört zu den wenigen Reden und Gesten, die ihren Platz im kollektiven Gedächtnis der Nation gefunden haben.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Richard von Weizsäcker ruft die Deutschen auf, sich ihrer Geschichte zu stellen. Er ist moralische Instanz, auch dadurch, dass er das Unrecht, das auch Deutschen millionenfach widerfuhr, nicht unter den Teppich kehrt.
Wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang.
Der Bundespräsident wusste sehr genau, wovon er sprach. 1939 ist er als 18-jähriger Soldat dabei, als die Wehrmacht in Polen einmarschiert und erlebt, wie er sagt, das Grauen.
Denn schon am zweiten Kriegstag ist ein paar hundert Meter von mir selber entfernt mein älterer Bruder zu Tode gekommen.
Später hat er Kontakt zum Umfeld der Hitler-Attentäter um Stauffenberg. In den letzten Kriegstagen setzt er sich von seiner Einheit ab und gerät dadurch nicht in Kriegsgefangenschaft. In Göttingen studiert Richard von Weizsäcker Jura und Geschichte und ist später bei den Nürnberger Prozessen dabei, als Verteidiger seines Vaters. Der war unter den Nationalsozialisten Staatssekretär im Auswärtigen Amt und an der Deportation der europäischen Juden beteiligt. Richard, oder wie er vollständig heißt, Richard Karl Freiherr von Weizsäcker, arbeitet zunächst für Konzerne wie Mannesmann, eine Bank, das Pharmaunternehmen Böhringer. 1981 gewinnt er die Wahlen zum Abgeordnetenhaus, wird regierender Bürgermeister von Berlin. Er setzt sich unter anderem für den Dialog mit der DDR ein. Als dann tatsächlich die Mauer fällt, ist von Weizsäcker gesamtdeutscher Bundespräsident.
Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen.
Mit der Verlegung des Amtssitzes von Bonn nach Berlin in Schloss Bellevue sorgt er dafür, dass das erste Verfassungsorgan in die Hauptstadt zieht, auch wenn gerade in den ersten Jahren nach dem Mauerfall der Machtpolitiker und Kanzler der Einheit Helmut Kohl die Bühne dominiert, bleibt das Bild vom Amt, wie von Weizsäcker es prägt.
Für meine Amtsführung fühle ich mich verpflichtet, die Verantwortung auch im Interesse derer zu tragen und auszuführen, die mir ihre Stimme nicht gegeben haben.
Parteiübergreifend hochgeschätzt scheidet Richard von Weizsäcker 1994 aus dem Amt. Er bleibt Mitglied in Stiftungen, Beiräten und Kommissionen, ist Autor und Elder Statesman und nach Meinung vieler ein Glücksfall für die Republik.
Sie hörten einen Nachruf von Jan Menzel. Die Reaktionen aus Berlin auf den Tod von Richard von Weizsäcker fasst Julia Barth zusammen.
Deutschland trauert und die Bundespolitik trauert mit.
Unser Land verliert mit ihm einen großartigen Menschen und ein herausragendes Staatsoberhaupt,
sagt Bundespräsident Joachim Gauck über den Tod von Richard von Weizsäcker. Von Weizsäcker habe Deutschland einen bleibenden Dienst erwiesen und einen großen Beitrag zum Zusammenwachsen der Vereinten Bundesrepublik geleistet.
In großer Dankbarkeit verneige ich mich vor einem großen Deutschen.
Auch Angela Merkel findet große Worte zur Würdigung von Richard von Weizsäcker.
Über Jahrzehnte hat er seinen hohen Intellekt, seine natürliche Würde, seine große Begabung für die politische Rede in den Dienst unserer Demokratie gestellt.
Der Altbundespräsident wollte Orientierung geben und die Kanzlerin ist überzeugt, diesen selbstgesetzten Anspruch habe er glanzvoll erfüllt und damit Maßstäbe gesetzt, zum Beispiel durch seine herausragenden Reden. In der wohl wichtigsten zum 40. Jahrestag des Kriegsendes habe er eine notwendige und klare Aussage gemacht, die für das Selbstverständnis der Deutschen bedeutend war. Darin hat der damalige Bundespräsident den 8. Mai 1945 als den Tag der Befreiung vom menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft bezeichnet und damit bei vielen einen bleibenden Eindruck hinterlassen, auch bei SPD-Chef Sigmar Gabriel.
Für mich ist er jemand gewesen, der mich mit der Generation meiner Väter versöhnt hat. Vorher sind es vor allen Dingen Konservative, aber auch die Generation meiner Eltern gewesen und Großeltern, die das als Tag der Niederlage empfunden haben. Und dass jemand wie er diesen Satz gesagt hat, das hat auch für uns wie eine innere Befreiung gewirkt.
Gabriel sagt, er habe Richard von Weizsäcker als einen Menschen mit viel Humor und großer Liberalität kennengelernt. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt erinnert sich an sein offenes, sachliches und warmherziges Auftreten, mit dem er Menschen überall in der Welt ihre Vorbehalte und Ängste gegenüber Deutschland genommen habe. Wie kaum ein anderer Politiker habe er in seiner Zeit als Bundespräsident Vertrauen in das demokratische Deutschland geschaffen. Auch Gregor Gysi würdigt Richard von Weizsäcker als eine herausragende politische Persönlichkeit des Landes. Der linken Fraktionschef hat Weizsäcker als guten Zuhörer, feinfühligen Menschen und angenehmen Gesprächspartner schätzen gelernt. Ein Mann der hohen politischen Kultur, wie Gysi sagt.
Er strahlte eine ganz andere, tolerante, libertäre politische Kultur aus. Und das ist etwas, was wir dringend benötigen und was uns heute häufig fehlt.
Die Reaktionen aus dem politischen Berlin zeigen, Richard von Weizsäcker ist gegangen, sein politisches und geistiges Erbe aber bleibt. Und so spricht Angela Merkel sicherlich vielen aus dem Herzen, wenn sie sagt:
Er hat sich um unser Land verdient gemacht. Und wir werden das nicht vergessen. Wir werden ihn nicht vergessen und bleiben dankbar, einen solchen Mann an der Spitze unseres Staates gehabt zu haben.
Die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und dem Nationalsozialismus war also das große Thema von Weizsäckers. Dadurch hat er auch das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel maßgeblich verändert. Thorsten Teichmann mit Reaktionen von dort.
In Israel war Weizsäcker der gute Deutsche aus Bonn. Seine Rede zum 8. Mai 1985 gilt als Wendepunkt in der Geschichte beider Staaten. Die Rede hatte für das deutsch-israelische Verhältnis ganz konkrete Folgen. Im Oktober 1985 reiste Weizsäcker als erster Bundespräsident zu einem Staatsbesuch nach Israel. Der Zeitpunkt der Reise war trotzdem heikel. Kurz zuvor hatte die israelische Luftwaffe das Hauptquartier der palästinensischen Exilführung in Tunesien bombardiert. International stand das Land am Pranger. Die Bundesregierung wiederum hatte angekündigt, deutsche Waffen nach Saudi-Arabien liefern zu wollen, und der Besuch von Kanzler Kohl ein Jahr zuvor galt eher als verunglückt. Für Weizsäcker dagegen öffneten sich Türen. Er hatte die Bundesrepublik 1973 bereits beim Begräbnis des israelischen Staatsgründers Ben-Gurion vertreten und war auch als regierender Bürgermeister von Berlin nach Jerusalem gereist. Weizsäcker verfügte über politisches Ansehen, obwohl sein Vater während des Nationalsozialismus im Auswärtigen Amt gedient hatte, obwohl Weizsäcker selbst zur Wehrmacht eingezogen worden war. Sein Gastgeber 1985, der damalige Staatspräsident Chaim Herzog, würdigte den Bundespräsidenten als Freund Israels. Dessen Rede zum 8. Mai habe die Schranken zwischen den neuen Generationen in beiden Ländern gehoben.
Es ist 18.38 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras ist erst wenige Tage im Amt und hat doch schon ganz Europa verstört. Denn der Linkspolitiker und seine Regierung verteidigen hartnäckiger als erwartet ihr Versprechen aus dem Wahlkampf, den mit der EU ausgehandelten Sparkurs aufzukündigen. Gestern setzte sein Finanzminister die Troika quasi vor die Tür. In Brüssel reagierte man darauf verärgert, sucht aber weiter nach Lösungsmöglichkeiten, wie Martin Bohne berichtet.
Die neue griechische Regierung und die EU suchen weiter das Gespräch. Premier Tsipras wird mit Beginn der kommenden Woche nach Paris und Rom reisen. Finanzminister Varoufakis wird bereits am Sonntag in Paris seinen französischen Amtskollegen Sapin treffen. Im Anschluss daran will er nach London reisen. In der BBC trat Varoufakis dem Eindruck entgegen, dass die neue griechische Regierung die Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern kappen wolle.
We are very eager to hold discussions and to find commonly agreed solution to this problem.
Wir sind sehr interessiert an Gesprächen und wir wollen eine Lösung im gegenseitigen Einvernehmen finden. Zuvor hatte Varoufakis Eurogruppenchef Dijsselbloem in Athen empfangen und danach erklärt, dass die Troika in Griechenland nicht mehr willkommen sei. Gegenüber der BBC machte der neue griechische Finanzminister allerdings deutlich, dass sich die Ablehnung nur auf die Beamtengruppe bezieht, die seit Jahren in Athen überprüft, ob die Griechen die Auflagen erfüllen. Mit den dahinterstehenden Institutionen, der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds wolle man sehr wohl zusammenarbeiten. Varoufakis versprach, dass die neue Regierung jetzt sehr schnell ein wirkliches Reformprogramm vorlegen werde. Bundeskanzlerin Merkel scheint dafür offen zu sein. In einem Zeitungsinterview sagte sie, dass sie und die anderen europäischen Partner jetzt erstmal abwarteten, was für ein Konzept die griechische Regierung vorlegen werde. Und die Kanzlerin stellte Griechenland weiterhin Solidarität in Aussicht, falls das Land die Spar- und Reformanstrengungen fortsetzt. Den von Tsipras geforderten Schuldenschnitt lehnte Merkel allerdings erneut ab. Ähnlich äußerte sich EU-Währungskommissar Moscovici. Die neue griechische Regierung müsse die von ihren Vorgängern eingegangenen Verpflichtungen erfüllen. Aber der Franzose sprach sich auch vehement für einen Verbleib Griechenlands in der Eurozone aus. Das sieht der FDP-Europaparlamentarier Graf Lambsdorff etwas differenzierter. Im Deutschlandfunk kritisierte er das Auftreten der neuen Regierung in Athen.
Und wenn Tsipras weiter so macht, also wenn er ernst macht mit der Umsetzung seines Wahlprogramms 1:1, dann führt auch kein Weg daran vorbei, dass Griechenland die Eurozone verlässt.
Und das sei für die Eurozone auch kein Schreckensszenario mehr. Mittlerweile habe man Institutionen geschaffen, die die Folgen eines Grexits abfedern können.
Auch das Erpressungspotenzial von Herrn Tsipras ist erheblich geringer, als das griechische Potenzial noch vor einigen Jahren war.
Alle diplomatische Rücksichtnahme fahren, ließ einmal mehr der deutsche EU-Kommissar Oettinger. Auf einer Veranstaltung der hessischen CDU warf er der neuen Regierung in Athen ein freches und unverschämtes Auftreten vor. Noch nie seien die EU-Institutionen so brüskiert worden. Wer so auftrete, der schüre Hass und Verzweiflung.
In der italienischen Politik geht es traditionell hoch her, manchmal geradezu chaotisch. So gab es in den vergangenen 9 Jahren 5 verschiedene Regierungschefs. Und auch die Wahl eines neuen Staatsoberhauptes in den letzten Tagen lief, verglichen mit unseren deutschen Verhältnissen, turbulent ab. In den ersten 3 Wahlgängen gab es keine Entscheidung. Es drohte sogar die Spaltung der Demokratischen Partei von Ministerpräsident Renzi. Doch heute, im 4. Wahlgang, erhielt Renzis Wunschkandidat Sergio Mattarella doch noch die nötigen Stimmen.
Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Minutenlanger Applaus, als Parlamentspräsidentin Laura Boldrini das Ergebnis der Wahl verkündet. Sergio Mattarella ist der 12. Präsident der Republik Italien. 665 Abgeordnete haben ihm ihre Stimme gegeben, deutlich mehr als erwartet. Auch Oppositionspolitiker haben am Ende den von der Demokratischen Partei vorgeschlagenen Kandidaten unterstützt. Verfassungsrichter Mattarella ist zwar einer der Gründerväter der sozialdemokratischen PD, gilt aber dennoch als überparteilicher Kandidat, der in der Lage ist, das Land und dessen politische Kräfte zu einen. Seine erste Botschaft nach der Wahl ist kurz und eindringlich.
Pensiero va soprattutto, anzitutto, alle difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini. È sufficiente questo.
Ich denke jetzt nur an die Hoffnungen und die Sorgen meiner Mitbürger, sagt Mattarella und fügt hinzu, das ist ausreichend. Italien bekommt mit dem 73-Jährigen einen stillen, einen nachdenklichen Präsidenten, den Wunschkandidaten von Ministerpräsident Renzi. Er ist der eigentliche Sieger dieses Tages. Durch taktisches Geschick ist es ihm gelungen, ein ähnliches Debakel wie vor 2 Jahren zu verhindern, als seine PD mehrere Kandidaten durchfallen ließ. Der damalige Parteivorsitzende Pierluigi Bersani musste seinen Hut nehmen. Heute stellte er sich ausdrücklich hinter den Kandidaten von Matteo Renzi. Mattarella ist ein optimaler Kandidat. Er hat Rückgrat, wirklich Rückgrat. Das bekam nicht zuletzt Silvio Berlusconi zu spüren. Als Minister wehrte sich Mattarella gegen den Versuch, Berlusconis Medienmacht gesetzlich abzusichern. Auch deshalb war Berlusconis Forza Italia bis zuletzt gegen die Wahl des 73-Jährigen und fühlt sich nun von Renzi hintergangen. Parteisprecher Giovanni Toti. Berlusconi hat bereits ein Glückwunschtelegramm geschickt. Wir sind nicht einverstanden mit der Methode, mit der die PD diesen Präsidenten ausgewählt hat, aber nicht mit der Persönlichkeit, an die natürlich unsere besten Glückwünsche gehen. Auch Matteo Renzi musste bei der Wahl von Sergio Mattarella über seinen eigenen Schatten springen. Angetreten war er ja mit dem Anspruch, das Land und dessen Führungspersonal zu verjüngen. Viele sahen die Zeit reif für eine Präsidentin. Nun ist mit dem ehemaligen Christdemokraten Mattarella ein Mann der sogenannten Ersten Republik gewählt worden. dessen aktive politische Karriere schon lange zurückliegt. Das hat Tradition in Italien. Sein Vorgänger, der Ex-Kommunist Giorgio Napolitano, ist mit 81 Jahren zum Präsidenten gewählt worden und mit 89 zurückgetreten.
Tilman Kleinjung berichtete aus Rom. Turbulent geht es derzeit auch in der AfD, der Alternative für Deutschland, zu. Die Partei ist sich zum Beispiel längst noch nicht einig, wie sie sich zur Pegida-Bewegung verhalten soll. Die heftigsten Auseinandersetzungen drehen sich aber um die künftige Struktur der Partei. Vor allem dieser Streit sollte auf dem Bundesparteitag in Bremen, der seit gestern läuft, ausgeräumt werden. Das gelang heute auch, allerdings mit vielen Nebengeräuschen in und vor der Halle.
Draußen demonstrierten 3.500 Gegner der AfD. Drinnen debattierten die Parteimitglieder über ihre neue Führungsstruktur. Und sie gaben dem vom Vorstand vorgeschlagenen Modell ihre Zustimmung.
Das ist hier mit Sicherheit die Mehrheit. Gegenprobe, wer ist dagegen? Das sind nur wenige, ich würde jetzt mal sagen maximal 20%.
Damit hat sich der AfD-Vorsitzende Bernd Lucke durchgesetzt. Von Dezember an wird es nur noch einen Vorsitzenden und 4 Stellvertreter geben. Derzeit hat die Partei 3 gleichberechtigte Vorsitzende. Lucke hatte für dieses Modell eindringlich geworben und der bisherigen Vorstandsarbeit seiner Partei ein schlechtes Zeugnis ausgestellt.
Arbeiten innerhalb des Bundesvorstands oder darüber hinaus wurden nicht koordiniert. Arbeitsaufträge wurden nicht kontrolliert. Initiativen von Vorständen oder von Mitgliedern blieben liegen oder gerieten in Vergessenheit. Mit einem Wort, meine Damen und Herren, was wir gemacht haben als Bundesvorstand, das war stümperhaft.
Um die Arbeit in der Partei zu professionalisieren, will Lucke darüber hinaus einen hauptamtlichen Generalsekretär installieren.
Und deshalb wird die politische Führungsarbeit stümperhaft bleiben, wenn es nicht bei uns einen hauptberuflichen Generalsekretär gibt, der den ehrenamtlichen Bundesvorsitzenden oder Bundessprecher entlasten kann.
Und dieser Generalsekretär müsse 100%ig loyal sein gegenüber dem Vorsitzenden. Lucke wollte seine Rede ursprünglich unter Ausschluss der Öffentlichkeit halten. Nachdem es daran viel Kritik gab, verzichtete er darauf. Der Parteigründer erhielt viel Beifall für seine Rede. Seine beiden Co-Vorsitzenden, Frauke Petri und Konrad Adam, die das Kompromissmodell für den Vorstand nur zähneknirschend akzeptieren, zeigten sich zurückhaltend. Petri, die auch sächsische Landesvorsitzende ist, sagte:
Ich bin sehr froh, dass wir in kleiner Runde zu diesem Kompromiss gekommen sind. Und ich kann Ihnen sagen, das war keine leichte Arbeit.
Wenn man dieses Modell wähle, dann müssten sich künftig aber auch alle Beteiligten hinter verschiedenen Meinungen versammeln.
Dann heißt das auch, dass zukünftig in der Tat sich alle Beteiligten hinter verabschiedeten Meinungen versammeln müssen. Und dann kann es auch nicht sein, dass im EU-Parlament Sanktionsvorbereitungen zugestimmt wird, die vorher anders entschieden wurden.
Das war eine klare Kritik an Bernd Lucke, der im Europaparlament Sanktionen gegen Russland zugestimmt hatte, obwohl der AfD-Vorstand dagegen votiert hatte. Petri, die von den rund 1700 anwesenden AfD-Mitgliedern kräftigen Beifall erhielt, aber nicht so viel wie Lucke, war deutlich anzumerken, dass sie das Vorstandsmodell mit Skepsis sieht und dass sie Lucke nicht allein die Bühne überlassen möchte. Inhaltliche Fragen sind auf diesem Parteitag noch nicht diskutiert worden. Deshalb sind auch Spannungen zwischen dem eher liberalen und dem rechtskonservativen Flügel bisher ausgeblieben. Trotzdem hat es die Parteitagsleitung nicht immer leicht.
Wenn Sie mal darüber nachdenken, wie oft Sie jetzt in den letzten paar Stunden darüber abgestimmt haben, wer wie viel Redezeit wann bekommt, wann zu Ende ist, wann wieder angefangen wird, da hätte man eine halbe Satzung verabschieden können in der Zeit. Das nur mal so als kleiner Gedankenanstoß.
Vom Bundesparteitag der AfD in Bremen berichtete Thorsten Huhn. In Madrid haben sich heute Spanier aus allen Ecken des Landes versammelt, um gegen die Sparpolitik zu demonstrieren. Zum Marsch der Veränderung hatte die neu gegründete Linkspartei Podemos aufgerufen, die momentan in einigen Umfragen für die kommende Parlamentswahl sogar in Führung liegt. Daniel Sulzmann war für uns auf den Straßen von Madrid unterwegs.
Es sind Zehntausende Demonstranten, die in Madrid heute auf die Straße gegangen sind. Kilometerlang füllen sie die zentralen Achsen und die Plätze der Innenstadt. Vor allem die Puerta del Sol. Schwarz von der Menschenmasse. Und alle eint eines, sie wollen den politischen Wechsel im Land. Paloma zum Beispiel hat in Soria in der Nähe der Rioja eine Pension für Gäste betrieben. Jetzt ist sie pleite wegen der Krise und sie sagt, es muss sich etwas ändern. Deswegen sei sie da. Die politische und wirtschaftliche Klasse habe abgewirtschaftet. Und es wird sich etwas ändern, schon wegen der vielen vielen Leute, die hier sind und wegen der vielen, die aus irgendwelchen Gründen gar nicht kommen konnten, aber dasselbe denken. Dieses Land wird sich verändern. Dass wir ausgeraubt werden, dauert jetzt schon ganz schön lange. Und das, was sie machen, ist auf unsere Kosten leben. Einig sind sich hier alle, es hat sich etwas verändert im Land. Das Gefühl, dass die kleinen Leute für die Fehler von denen da oben büßen müssen, war vielleicht noch nie so präsent. Und Podemos, die linksradikale Reformpartei, fängt diese Stimmung auf. Einer ihrer Anführer sagt bei der Demonstration, was am Cibeles-Brunnen in der Madrider Innenstadt begonnen habe, ende in der Moncloa.
Este espíritu fundante que escuchamos ahora, esta ilusión, que es un salto, a nosotros nos parece un salto cualitativo, que va a marcar un hito democrático en la historia de nuestro país.
Dieser Gründergeist, diese Freude, die für uns ein Sprung nach vorne ist, wird ein demokratischer Meilenstein in der Geschichte unseres Landes sein, sagt Iñigo Perejón. Die Moncloa übrigens, das ist der Regierungssitz. Dort hat eigentlich immer noch Ministerpräsident Mariano Rajoy das Sagen, aber der spricht zur gleichen Zeit in Barcelona bei einer Veranstaltung seiner Partei Partido Popular zum Thema mehr Arbeit, weniger Steuern. Und er sagt, wir werden in Spanien 2014 und 2015 zusammen mehr als 1 Million Arbeitsplätze geschaffen haben. Das interessiert die Demonstranten auf der Straße in Madrid wenig, auch die Zahlen der Regierung. Denn ein Gefühl und eine Meinung bringen hier viele zum Ausdruck, so wie Javier.
El hecho de que la gente parece que por fin va cayendo en la cuenta de lo que está ocurriendo.
Die Tatsache, dass am Ende einfach der kleine Mann für das bezahlen muss, was hier passiert. Dieses Gefühl eint die Podemos-Anhänger. Podemos hat mit dieser Demonstration erstmals gezeigt, dass die junge Partei, die seit Mai vergangenen Jahres im Europaparlament sitzt und in Spanien schon seit Wochen in den Umfragen vor Regierung und Opposition führt, eine wirklich ernstzunehmende politische Kraft ist und die Unzufriedenen zu mobilisieren vermag. Einige Demonstranten wiesen auch darauf hin, dass die Griechen ja jetzt gezeigt hätten, dass man mit Wählen wirklich etwas verändern kann. Ob diese Stimmung bis zum Herbst in Spanien anhält, wenn hier Parlamentswahlen anstehen, wird sich zeigen.
Zum Namen Karl Gerassi hat man nicht automatisch ein Gesicht vor Augen. Dabei hat er mit seiner Erfindung unser Leben und vor allem das der Frauen tiefgreifend verändert. Der Chemiker entwickelte nämlich die Pille mit und ebnete so den Weg zur sexuellen Revolution. Heute ist Gerassi im Alter von 91 Jahren gestorben. Aus seiner Geburtsstadt Wien berichtet Carla Engelhardt.
Ich bin die Mutter der Pille, schrieb Karl Gerassi in seiner Autobiografie. Die Mutter, nicht auch der Vater, weil er sich selbst ausschließlich als der chemische Erfinder des weltweit verbreiteten Verhütungsmittels sieht. 1951 synthetisierte er das Schwangerschaftshormon Gestagen. Damit schuf er die Grundlage für die sogenannte Antibabypille.
Diese Antibabypille, ich hasse dieses Wort, weil es nicht eine Pille gegen Babys ist, es ist eine anti-unerwünschte Babypille. Das ist was ganz anderes als eine Antibabypille.
Seine Verhütungspille ebnete den Weg zur sexuellen Revolution. Doch Gerassi stellte auch die These auf, dass Frauen von den historischen 3K Kirche, Kinder, Küche, in die neuen 3K, Karriere, Kind, Kochen, Rasen. Wie sein Verhütungswunder die Welt verändert hat, das könne nur eine Frau einschätzen.
Männer natürlich lachen auch oder schmunzeln und sagen, ja, ist ja bequem für mich. Aber das ist natürlich der Zweck dafür. Der Zweck ist dafür, dass Frauen den Schluss selber machen können, ob und wann sie schwanger werden. Aber dass die Pille nicht ideal für alle Leute, das muss man auch gleich sagen. Leute glauben immer, dass das die Antwort für alle Probleme ist. Das kann es natürlich nicht sein, weil es überhaupt kein Verhütungsmittel gibt, das für alle Leute passen würde. Ich spreche nicht nur medizinisch, ich spreche überhaupt kulturell, religiös, legal, ökonomisch.
Seine Erfindung brachte Gerassi finanzielle Unabhängigkeit, die ihm nicht in die Wiege gelegt war. Karl Gerassi wurde am 29. Oktober 1923 als Sohn eines bulgarischen Vaters und einer österreichischen Mutter in Wien geboren. Die Mutter musste für die Heirat die bulgarische Staatsbürgerschaft annehmen. So wurde Sohn Karl in eine jüdische, bulgarische Familie in Wien hineingeboren. Als sich die Eltern scheiden ließen, bekam die Mutter die österreichische Staatsbürgerschaft zurück. Für Sohn Karl wurde das jedoch nicht genehmigt. Erst 2004 wurde Gerassi im Republiksinteresse Österreicher unter Beibehaltung der US-Staatsbürgerschaft. Die erhielt er nach seiner Flucht nach Amerika. Als Chemiker sei er Amerikaner. Kulturell sei das eine andere Sache, schrieb er. Nach seiner Emigration in die USA 1939 ermöglichten Pflegeeltern Gerassi den Besuch einer Highschool und der Universität von Wisconsin, wo er bereits im Alter von 21 Jahren in dem Fach Organische Chemie promovierte. Der Chemiker wurde auch Kunstsammler. Er liebte besonders die Werke von Paul Klee. Die Hälfte seiner ziemlich großen Klee-Sammlung vermachte er bereits zu Lebzeiten der Albertiner in Wien.
Das war so eine Art, ich würde nicht sagen Rückkehr, aber doch Versöhnung, sagen wir, mit Wien.
Als Dramatiker blieb Karl Gerassi der Durchbruch versagt, auch wenn viele seiner Stücke in London, Graz oder St. Pölten gespielt wurden. Bis zuletzt war der hochdekorierte Chemiker stolz auf sein künstlerisches Schaffen.
Anstatt Ehrendoktorate oder Diplome und so weiter hier zu haben, bin ich anders. Ich habe mir immer nur Plakate meiner Theaterstücke geschrieben, weil die letzten 15 Jahre habe ich ja hauptsächlich mit dem Theater verbracht.
In Erinnerung wird Karl Gerassi jedoch als Mutter der Pille bleiben. Er starb in San Francisco. Karl Gerassi wurde 91 Jahre alt.
Und damit kommen wir zum Sport im Echo des Tages. Und da steht natürlich die Fußball-Bundesliga im Mittelpunkt. Die ist ja gestern mit einem Paukenschlag in die Rückrunde gestartet, nämlich dem 4:1-Erfolg von Wolfsburg über Bayern München. Alles zu den heutigen Spielen hat jetzt Moritz Kasserlet.
Borussia Dortmund ist wieder letzter der Fußball-Bundesliga noch. Der BVB spielt gerade im 18:30-Spiel in Leverkusen. Nach genau 25 Minuten steht es noch 0:0. Ja, die Liga ist verrückt aus der Winterpause zurückgekommen. Dortmund ist letzter, weil das bisherige Schlusslicht Freiburg gegen Frankfurt mit 4:1 gewonnen hat. Dreifacher Torschütze, die Bremer Leihgabe Nils Petersen. Und nur um ihn mal zu verdeutlichen, wie eng es da unten in der Tabelle ist. Freiburg ist durch den Sieg von Platz 18 auf Platz 13 gesprungen. Also der Abstiegskampf könnte dieses Jahr so spannend werden wie selten. Viele Mannschaften sind betroffen. Mittendrin ist auch der Hamburger SV, erst recht nach der 0:2 Heimniederlage heute gegen den 1. FC Köln. Risse traf doppelt für den FC und beim HSV spielte der neue Hoffnungsträger Ivica Olic zwar durch, aber ohne Erfolg.
Ja, schade. Wir haben ein paar gute Möglichkeiten in der ersten halben Stunde gehabt, aber das ist nur das erste Spiel. Wir haben in ein paar Tagen schon die andere Spiel und wir müssen uns jetzt konzentriere auf die nächste Aufgabe. Ich bin bereit und ich habe das natürlich, ich habe die Situation gut überlegt. Ich wusste, das ist eine schwere Aufgabe, aber ich bin bereit für die Aufgabe und ich weiß, dass wir können von dieser Situation rauskommen.
Also Fehlstart für den HSV gegen Köln. Trotz Olic, die Hamburger sind jetzt auf Platz 15, die Kölner auf 10. Auch für Aufsteiger Paderborn wird es wohl richtig schwer. Er hat zum Rückrundenauftakt in Mainz mit 0:5 verloren, ist abgerutscht auf den 12. Rang. Und dann schauen wir mal nach oben in der Tabelle. Mönchengladbach ist neuer Dritter nach dem 1:0 Erfolg in Stuttgart. Goldener Torschütze war Patrick Herrmann.
Ja, also wir freuen uns natürlich darüber, da wo wir stehen momentan. Aber ansonsten haben wir noch keine Saisonziele ausgegeben, das werden wir auch nicht. Also wir werden weiter versuchen, gut zu spielen, so wie wir es in der Hinrunde gemacht haben. Und ja, wir haben schon den ersten Stein heute gelegt. Für einen guten Platz. Natürlich möchte man sich nie verschlechtern als Sportler und da sind wir momentan auf einem guten Weg.
Gladbach auf Platz 3, gefolgt von den punktgleichen Schalkern. Die haben gegen Hannover zwar glücklich mit 1:0 gewonnen, aber ihren wohl wichtigsten Mann verloren. Klaas-Jan Hüntelaar sah nach einem Foul glatt rot und wird wohl einige Spiele gesperrt sein. So auch am Dienstag bei Tabellenführer Bayern München. Schalke jetzt also auf Platz 4. Hannover bleibt Achter und Trainer Taifun Korkut trauerte den vergebenen Chancen auf Schalke hinterher.
Wir haben das Spiel ja kontrolliert. Wir waren ganz klar mehr im Ballbesitz, haben uns gegen eine sehr defensiv und sehr kompakt stehende Mannschaft durchkombiniert, was auch nicht immer so einfach ist, in einem Auswärtsspiel auf Schalke. Wichtig ist, die Leistung stimmt, aber zur Leistung gehören auch dann Spiele zu gewinnen.
Wahre Worte eines Trainers. Morgen spielt Werder Bremen noch gegen Hertha BSC und Augsburg gegen Hoffenheim. Wichtiger Erfolg für die deutschen Handballer. Sie haben das Spiel um Platz 7 bei der WM in Katar gewonnen. Was jetzt irgendwie unspektakulär klingt, hat weitreichende Folgen. Aus Doha berichtet Thorsten vom Wege.
Es war ein Sieg der Moral, ein Sieg des Willens. Deutschland gewann sein abschließendes Turnierspiel gegen Slowenien 30:27 und sicherte sich den wichtigen Platz für eines der olympischen Qualifikationsturniere im nächsten Jahr. Beide Mannschaften wirkten müde und ausgebrannt. Die Slowenen fanden zunächst besser ins Spiel und gingen früh in Führung. Mitte der ersten Halbzeit aber kam die deutsche 7, angeführt von Kapitän Uwe Gensheimer, besser in Fahrt und drehte das Spiel bis zur Pause, führte damit 13:11. Mitte des zweiten Spielabschnitts sorgte die DHB 7 dann mit einem Zwischenspurt für die Vorentscheidung, denn sie konnte ihren bis dahin erarbeiteten 5-Tore-Vorsprung bis zur Schlusssirene behaupten.
Also die deutschen Handballer dürfen weiter auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen kommendes Jahr hoffen. Und zum Schluss noch kurz Tennis. Die US-Amerikanerin Serena Williams hat zum 6. Mal die Australian Open gewonnen. Sie besiegte die Russin Maria Sharapova glatt in 2 Sätzen. Morgen früh deutscher Zeit findet das Herrenfinale statt zwischen Olympiasieger Andy Murray und Novak Djokovic.
Soweit der Sport mit Moritz Kasserlet. Und das war das Echo des Tages am heutigen Samstag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Am Mikrofon war Peter Stein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.